Online-Marketing, Trends, Tipps und Tricks jede Woche neu. Das ist der 121-Stunden-Live-Podcast. Hier bekommst du jede Woche den Mitschnitt unseres Live-Talks mit Experten aus der Online-Marketing-Szene. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen zur 9. Ausgabe der 121-Stunden-Live. Mein Name ist Christoph Röck. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der 121 Watt und ich vertrete heute die Sarah, die in ihrem wohlverdienten Urlaub ist. Und neben mir sitzt Patrick. Hallo Patrick.
Ja, erwischt. Schön, dass du da bist, Christoph. Hab dich auch direkt wiedererkannt. Also von daher, Sarah hat mich ja darauf vorbereitet und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ja, und wer bin ich? Ich bin für die 121 Watt Trainer zu den Themen Online-Marketing, jetzt auch ganz neu Local-Online-Marketing, und ich räume das Internet auf in den Webinaren, Seminaren, Formaten zum Thema SEO-Basis und fortgeschrittenem Wissen. Und dabei soll es heute nicht bleiben. Wir besprechen heute wieder ein ganzes Potpourri der Themen der Woche. Und da sind wir natürlich nicht scheu, sondern haben hier einen sehr tollen Gast mit einer ungestützten Markenbekanntheit wie Coca-Cola bei den Softgetränken Limonaden eingeladen, wenn es um das Thema Facebook geht. Und zwar begrüßen wir heute, und folgender Hashtag bringt er auch mit, den lieben Thomas Hutter mit dem Hashtag Facebook Boomer. Moin und Servus Thomas, was verbirgt sich hinter dem Hashtag?
Ja, hi Patrick, hi Christoph. Ja, Facebook-Boomer, ich bin in dieser Thematik ja auch schon ein bisschen länger unterwegs, mittlerweile auch 12 Jahre berufstätig im Bereich Facebook. Und die jüngeren Kollegen, die langsam nachrücken und das Gefühl haben, sie können den Alten bereits das Wasser reichen, die bezeichnen dann die Älteren auch gerne mal als Boomer, darum Facebook-Boomer.
Ja, und in aller Bescheidenheit würde man dich auch sozusagen den Papst für das Thema Facebook-Ads und Instagram-Ads und jetzt seit jüngerer Zeit auch, glaube ich, sehr, sehr stark unterwegs im Bereich LinkedIn bezeichnen. Und das Spannende ist, der Thomas wird uns heute ganz zum Schluss auch noch seine Tipps verraten, die er bei der Kampagnenoptimierung vornimmt. Und insofern bin ich sehr, sehr gespannt heute auf dich. Wir haben auch ein paar sehr spezielle Facebook-Themen, die gerade alle, glaube ich, sehr, sehr bewegen, mit dabei. Und wir sind sehr, sehr gespannt, deine Meinung dazu zu hören.
Ja, danke, ist gut. Facebook-Papst wird gerne mal gesagt. Ich habe es mit der Kirche nicht ganz so nahe. Aber von dem her kann ich auch ohne diesen Ausdruck ganz gut leben. Aber wenn es so ein spirituell wird, Guru passt und sonst auch.
Okay, ja gut, dann nächstes Mal gut, Thomas.
Das Ding ist ja, wir sind immer sehr fachlich, aber auch emotional bei der Sache. Und ich glaube, Christoph, du hast da ein Thema angedroht. Ich will es noch nicht spoilern, aber uns erreichen gerade Zahlen, Daten, Fakten aus den USA, die uns das Fürchten lehren. Aber was wir damit genau meinen, dafür müsst ihr dranbleiben. Wir steigen erstmal seicht ein. Ja, würde ich vorschlagen, denn Christoph, du hast gerade Thomas vorgestellt als den ersten Ansprechpartner, wenn es um Facebook oder Instagram und LinkedIn entsprechend geht. Und auch alles bildgewaltige Kanäle. Und die Frage ist, wie sieht das eigentlich da draußen auch in den Suchmaschinen aus? Und wenn wir uns die aktuellen Themen anschauen, Search Central Lightning Talk hat das besprochen.
Ganz kurz unterbrechen, du müsstest den Thomas wieder erscheinen lassen.
Ach so, hier ist natürlich Thomas. Ich wollte dich erstmal kurz wieder zur Ruhe kommen lassen, weil jetzt geht es um das Thema Bilder-SEO. Und hier ist natürlich die Frage, John Mu, wie er auch auf Twitter bekannt ist, hat hier auch nochmal so das Thema Bilder-SEO angeworfen. Christoph, du gibst ja auch in deinem Online-Marketing-Webinar-Seminar den Slot zum Thema SEO. Wie stark siehst du da die Aufmerksamkeit bei Webseitenbetreibern und Unternehmen generell auf dem Thema der Bildoptimierung?
Also es ist ein bisschen so stiefmütterlich behandelt bei vielen. Man muss allerdings auch sagen, nicht alle haben ein sehr bildgetriebenes Thema. Ne? Also das heißt, der ökonomische Nutzen ist natürlich auch nicht für alle vorhanden. Ja. Aber wenn Bilder eine Rolle spielen, dann macht Bilder-SEO unglaublich Sinn, zumal es jetzt nicht so mega komplex ist. Und voll. Das auch an den Tipps, die hier gegeben werden vom John Müller, das sind jetzt keine Dinge, die einen jetzt umhauen, wo man sagen würde, Mensch, das ist irgendwie seit 10 Jahren nicht diskutiert worden und das ist irgendwie etwas ganz Neues, sondern es sind eben Sachen wie, schau, dass sozusagen der Text um das Bild gut passt, dass deine Alt-Tags funktionieren, dass der Dateiname entsprechend benannt ist nach dem Keyword, auf das du gefunden werden möchtest. Also insofern würde man sagen, ja, ist ein wichtiges Thema, aber ist jetzt auch nicht so, dass es einen total umhaut. Ich weiß nicht, wie du siehst, Patrick.
Ja, also auch nüchtern. Was ich nur ganz wichtig finde, es ist halt ein weiterer schöner Relevanzträger. Das heißt, klar, ne, je mehr die Bildersuche, die universelle Suche für mich relevant ist als Unternehmen, desto mehr sollte ich es bespielen. Aber selbst wenn ich nicht relevant bin für die Bildersuche, empfehle ich immer tatsächlich, die Bilder mit zu optimieren. Es fängt ja schon beim Optimieren auf dem Rechner erstmal an, bevor ich das Ganze in die Mediathek hochlade. Nämlich, dass ich die Bilder runterkomprimiere, einen richtigen Dateinamen vergebe und dann aber auch tatsächlich selbst bei nicht bildersuchenrelevanten Themen das immer mit optimiere tatsächlich. Einfach, weil es ein weiterer Relevanzträger ist, ein schöner Keywordträger, ne, der auch komplett koscher ist und wir somit halt auch der Barrierefreiheit im Internet gerecht werden. So.
Ja.
Genau. Und was ich jetzt tatsächlich spannend finde, dass John Müller hier sagt, packt keine Texte in die Bilder rein, sondern vernünftig in HTML, sprech natürlich rein oder rüber, verstehe ich auch alles. Nur mal als kleiner Tooltip, geht mal auf Google Vision, einfach eingeben, da findet ihr das schon. Da findet ihr die Bilderkennungs-API mit einer schicken Demo-Möglichkeit. Also Google ist schon längst sehr gut in der Lage, tatsächlich Handschrift, normale Schrift aus Bildern heraus zu extrahieren. Also Hausaufgaben abschreiben war nie einfacher, aber es ist halt noch nicht Bestandteil bei der Qualifizierung von Dokumenten. Das ist klar, ne? Da sparen sich den Crawling-Aufwand dann halt tatsächlich. Ich weiß nicht, Thomas, in deiner Welt, das Thema Bildoptimierung betrifft ja gar nicht mehr unbedingt das Technische, sondern eher tatsächlich die visuelle Sprache, oder?
Ja, häufig ja, wobei gerade auch im Blog drin, wir machen ja bei uns sehr viel zum Thema Facebook, Instagram-Marketing im Blog drin. Wenn du dann natürlich gerade bei neueren Funktionen Screenshots verwendest, die Screenshot-Tools, die speichern dann das irgendwie kryptisch mit Screenshot Nummer XY.
Ja.
Nur schon da, wenn man richtige Dateinamen verwendet, da merken wir dann aber schon auch, wenn wir sehen, woher der Traffic kommt, dass auch halt darüber Zugriffe passieren. Und insbesondere natürlich auch da, wo Personen im Spiel sind, hilft es natürlich extrem, Daten zu optimieren. Ich habe in der Schweiz einen Namensvetter, der heißt genau gleich, ist Geschäftsführer, glaube ich, des größten Inkasso-Unternehmens. Entsprechend hat auch der relativ viele Suchzugriffe und da kann man es natürlich dann auch zum Sport machen, Leute wegzuoptimieren. Und da merkt man dann schon, dass das Thema durchweg sehr stark mitspielt bei der ganzen Auffindbarkeit.
Ja, und nur ganz kurz, weil die Überschriften sind ja immer so kleine Schubser, was die Themen angeht. Was mich nur ganz kurz interessiert, wenn es auch so um Facebook-Ads geht, wie sind gerade die aktuellen Regeln bezüglich, wie viel Schrift darf ich überhaupt in so ein Creative einbinden?
Ja, es war früher ja so, dass man maximal 20% einbinden durfte. Heute kann man das mittlerweile frei gestalten, wobei unsere Erfahrungen in der Regel dann schon auch zeigen, je weniger Text, desto mehr, desto besser wird es geklickt. Ich glaube, das hat aber weniger damit zu tun, dass es Text drin hat, sondern dass Menschen das halt viel, viel schneller als Werbung wahrnehmen, als wenn da kein Text mit drin ist.
Spannend. Okay.
Patrick, die Bildersuche, finde ich, immer massiv unterschätzt wird, ist im B2B-Bereich.
Oh.
Also nicht, dass man irgendwelche Maschinen oder so etwas dort ablichtet, sondern eher, wenn man Studien zum Beispiel hat, Studienergebnisse.
Stimmt.
Ganz, ganz viele Menschen nutzen die Bildersuche, um Statistiken zu recherchieren. Funktioniert übrigens super gut. Also wenn da draußen ihr mal unterwegs seid und irgendwas recherchieren müsst, die Daten nicht findet, nutzt die Google-Bildersuche. Und ich finde, da muss man sich schon häufig mal die Frage stellen, habe ich nicht genügend Statistiken da draußen, die ich vielleicht scheren kann? Und wenn man die dann vernünftig aufbereitet, nach den Tipps hier von John Müller, dann kann man da wirklich Honig draus saugen.
Also ich glaube, gerade auch so beim Thema Infografiken und solchen Dingen kannst du natürlich ganz extrem unterstützen.
Ja.
Ich finde in diesem Zusammenhang dann auch Pinterest sehr spannend mit der visuellen Suche da. Und im Endeffekt geht ja das eigentlich einher.
Total. Ich bin auch großer Pinterest-Fan. Sehr unterschätzter Traffic-Garant vor allen Dingen da draußen auch. Leider heute nicht bei den Überschriften dabei, ein andermal bestimmt. Es wird spannender oder sagen wir mal auch da draußen Flüchtigkeitsfehler anfälliger. Und zwar die wunderschöne Robots.txt wurde von Luna Park besprochen. Ich weiß nicht, Thomas, hast du Berührungspunkte mit der wunderschönen Robots.txt?
Ich selber Berührungspunkte relativ wenig, aber ich weiß, dass wir das auch einsetzen,
ja,
um die Suchmaschine ans richtige Ort zu bringen. Allerdings meine SEO-Kenntnisse, die sind, glaube ich, schon ein paar Jahre alt, aber ich weiß, was ist.
Ja, ein Ort voller Missverständnisse, oder Christoph?
Ja, ich habe die schlimmsten SEO-Fehler in der Robots.txt gesehen. Hier wird ja auch darauf hingewiesen, setzt doch bitte reguläre Ausdrücke ein. Ne? Und wenn man dann aus Versehen eine Wildcard falsch einsetzt oder so, ne, dann ist mal plötzlich schnell die ganze Seite draußen. Insofern war ich auch etwas überrascht. Es ist, glaube ich, schon nicht zwingend ein Anfängerthema. Also man sollte es schon wissen, um was es da geht. Aber wenn man dann tatsächlich die Robots.txt anfasst, dann sollte man sehr, sehr genau wissen, was man da tut. Also auf keinen Fall Anfänger sein. Denn da kann man, ich weiß nicht, Patrick, wie du es siehst, aber das kann ziemlich nach hinten losgehen.
Total. Also nur kurz zum Verständnis, die Robots.txt findet ihr alle, wenn ihr denn eine habt, direkt auf dem obersten Verzeichnis. Also gebt einfach eure Domain, Punkt, eure entsprechenden Endungen an, Slash und dann direkt Robots.txt. Mal sehen, was ihr da alles so findet. Manchmal findet man da auch versteckte Angebote, Jobangebote für unsere Branche. SEOkratie, da könnt ihr euch mal gerne die Robots.txt angucken. Grüße gehen hier raus. Und ansonsten steuere ich damit halt, wenn Google die Webseite aufruft, wo darf ich rein, wo darf ich nicht rein, in welches Verzeichnis. Ne? Das meinst du auch mit dieser Wildcard, ne? Slash ja. Sternchen. Und dann wird es halt sehr gefährlich. Und vor allem, ab da beginnt ja das Halbwissen. Es ist einfach nicht das strengste Attribut. Das strengste Attribut ist halt, im Head meines Quellcodes zu sagen, ja, es darf ein Index oder es darf eben No-Index nicht indexiert werden, weil wenn diese Pfade irgendwo anders in diesem großen Internet auftauchen, dann landen die trotzdem im Index. Und vielleicht kennt ihr das aus dem privaten Surfverhalten, wenn ihr was sucht, dann sieht ihr plötzlich ein Suchergebnis, wo es heißt, aufgrund der zurückgehaltenen Daten können keine weiteren Informationen geliefert werden. Dann ist es halt zwar durch die Robots.txt im Crawl geblockt gewesen, aber über eine andere Seite auffindbar gewesen und dementsprechend direkt im Index gelandet. Also auch das ist ein schöner Flüchtigkeitsfehler. Von daher, ich bin immer der Meinung, bei Seiten kleiner 10.000 braucht ihr keine Sitemap, ihr braucht keine Steuerung, was die Robots.txt angeht, sondern könnt hier wirklich bewusst für jedes Dokument entscheiden, soll es indexiert werden oder nicht. Alles andere produziert und provoziert nur Flüchtigkeitsfehler tatsächlich.
Und die Robots.txt ist eben eigentlich ganz technisch ganz simpel, ne? Ist eine ganz einfache Textdatei, ja. die der Webserver quasi an den Crawler, wenn er die URL aufruft, ausliefert und der Crawler liest die aus und da wird quasi dem Crawler auch mitgegeben, ob er überhaupt crawlen darf und dann eben welche Teilbereiche der Seite vielleicht nicht gecrawlt werden sollen. Ne? Dafür wird das häufig genutzt. Ja. Dieser Tipp mit diesen Jobanzeigen finde ich ganz spannend, ja. Ja. Weil man natürlich extrem clevere SEOs daraus quasi rekrutieren kann, die halt wüssten, was eine Robots.txt ist.
Total, total. Ja. Sehr, sehr charmante Idee. Ja, aber wir wollen jetzt mal langsam reingehen. Und zwar das nächste Thema KUSAI und Amazing Metrics, wie sie alle da draußen heißen. Wahnsinn. Ich fühle mich mit 121 Watt sehr, sehr wohl, was die Benennung angeht. Und zwar geht es um das Thema Content Marketing. Ich denke mal, Thomas, da wirst du auch sehr stark mit konfrontiert. Und zwar wird hier Google Trends vorgeschlagen als Vehikel, um entsprechend verschiedene Marketingmaßnahmen saisonal und regional besser aussteuern zu können auf Basis der Google Trenddaten. Hast du da eine Meinung zu?
Ja, man kann das selbstverständlich nutzen, um auch zu sehen, wann, wo, wie viel überhaupt gewichtet an Thematik anfällt. Auf der anderen Seite sind wir ja gerade im Bereich Social Media, Facebook, im Advertising-Bereich nicht am Nachfrage decken, sondern häufig eher am Nachfrage generieren. Von dem her kann man sich dann natürlich auch wieder fragen, Unterschied passives, aktives Social Media Marketing, will ich dann mit Google Trends arbeiten und den Trends nachspringen oder will ich ganz gezielt versuchen, Zielgruppen anzugehen mit einer Thematik, vielleicht auch unabhängig davon, ob das gerade nachgefragt ist oder nicht.
Christoph, wann muss ich da so ein bisschen an Parteiwerbung denken? Wäre das nicht eine ganz coole Maßnahme, bei ganz weirden Gesuchen zu schauen, okay, da muss ich als Partei mal in dieses Bundesland rein, weil da geht der Trend irgendwie gerade in die ganz falsche Richtung, ohne jetzt irgendwelche Richtung und Himmelsrichtung anzugeben. Aber ich glaube, das wäre ein ganz charmanter Weg, oder? Weil wenn man Google Trends aufruft, sehe ich auch tatsächlich nicht nur Saisonalitäten, sondern auch Bundesländer, auf Bundesländerebene tatsächlich so die Schwerpunkte dann tatsächlich, ne?
Ja, also du kannst es halt super runterbrechen. Was Google ja dann auch macht, das zerlegt ja dann manchmal auch ganze Themengebiete. Und dann kannst du dir sozusagen mal wegen Veganismus mal anschauen und was für verschiedene Keywords glaubt denn Google noch, dass die da dazugehörig sind. Da ist es ganz spannend. Ich finde, es hat aber auch durchaus seine Grenzen, ne? Google Trends in der Frage, wie die Daten erhoben werden.
Oh ja, klar.
Man muss immer ein bisschen aufpassen, ne? Immer sozusagen auf 100 indiziert, der höchste Punkt. Das heißt, man kann jetzt nicht irgendwie zwei Statistiken ausdrucken, nebeneinander legen und sagen, das eine wird mehr gesucht als das andere. Es sind auch nicht echte Suchvolumina, sondern streng genommen die Anteile am gesamten Suchvolumen dieses Zeitpunktes. Und das hat, damit man im Endeffekt auch vielleicht Saisonalitäten, die es insgesamt in der Suche gibt, nivellieren kann. Und deshalb hat das für als Keyword-Recherche-Tool, finde ich, ganz, ganz stark seine Limitierung.
Ja, ganz, ganz wichtig. Ich höre bis heute immer wieder Vorträge, wo das tatsächlich vorgeschlagen wird, um einfach mal zu vergleichen, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, was wird jetzt mehr gesucht? Und nämlich auch ganz wichtig, Trenddaten werden dort auch rückwirkend angepasst. Also wenn Red Bull noch jemanden mal aus dem Weltall schubst, wird das halt auch wieder rückwirkend angepasst. Von daher ganz, ganz wichtig. Ich kann da auch einen sehr guten zeitlosen Artikel von unserem Kollegen Tom Albi empfehlen. Einfach mal Tom Albi eingeben und Google Trends. Der setzt sich ja auch nochmal mit dem Thema der falschen Dateninterpretation bei Google Trends tatsächlich auseinander. Und was ich noch ganz gut finde, tatsächlich, was glaube ich immer ein bisschen versteckt ist, ich kann nicht nur die Google-Suche auseinandernehmen, sondern es gibt auch eine YouTube-Trenddatenbank zum Beispiel. So.
Ja. Ich finde teilweise auch die Deutung daraus recht gefährlich. Wir mögen uns vielleicht noch an diesen Hypering rund um Clubhouse, wo die Blase drauf angesprochen ist, 3-4 Wochen später dann erste Bilder aus Google Trends heraus, ja, Nachfrage nimmt schon ab, etc., dass Leute, die die App bereits installiert haben, dann beispielsweise gar nicht mehr danach suchen und solche Dinge müssen mit berücksichtigt werden.
Absolut. Ja. Dateninterpretation ist eh ein riesen, riesen Thema, ne? Oder eher die Fehlinterpretation und was dann daraus resultiert tatsächlich.
Resultiert.
Ja, absolut. Ja, cool. Ganz, ganz lieben Dank. Ich hoffe, wir haben nicht durchgehetzt, weil ich glaube, jetzt kommt ein Blog, der uns ein bisschen weiter beschäftigen wird. Und zwar Thomas. Und Facebook haben hier tatsächlich entsprechenden Mehrwert generiert und mal so zusammengefasst, alles, was sich bei Facebook tut, klingt erstmal harmlos. Ich will jetzt gar nicht spoilern, aber vielleicht als Intro erstmal. Es kommen ja auch gerade Daten aus den USA auf uns zu. Welche Daten genau das sind, Christoph, das war dir auch sehr wichtig, dass wir darüber heute sprechen, gerade wenn wir Thomas hier haben. Ansonsten, Thomas, als Autor, willst du mal ganz kurz ein kleines Summary zum Besten geben?
Also generell tut sich im Moment extrem viel bei den Plattformen, Facebook, Instagram, was dahinter zusammenhängt. Gehört allerdings auch zur Frühlingsaktionismus von Facebook. Mai, Juni normalerweise die Entwicklerkonferenz. Das heißt, viele Dinge werden dann vorher vorgespoilert und angekündigt. Nimmt dann erfahrungsgemäß Juni, Juli eher wieder ab. Aber es tut sich im Moment sehr viel. Riesiges Thema im Moment, der Rollout von iOS 14.5, wo ja schon vorgespoilert wurde, dass das sehr massive Veränderungen bringen wird. Ich denke, da kommen wir dann nachher auch noch ein bisschen tiefer darauf zurück. Mhm. Generelle Anpassungen, immer noch mehr Machine Learning beziehungsweise Kampagnen werden vereinfacht, große Daten versus kleinflächiges oder kleingliedriges Targeting. Es tut sich extrem viel.
Okay. Ja, und Sie haben ja interessanterweise auch dieses Facebook Analytics jetzt quasi begraben und integrieren das in die, jetzt muss ich mal selber kurz spicken, in das Thema Business Insights, ne, oder sowas. Oder,
beziehungsweise in die Business Suite kommt es mit rein. Das heißt, wir verlieren Facebook Analytics, was grundsätzlich eigentlich ein sehr, sehr spannendes Tool war. Hintergrund dürfte hier sein, dass geräteübergreifende Nachverfolgen von Aktivitäten, also im Endeffekt auch wieder Datenschutz und Datensammlung oder Datenarmutsgründe, dass das reguliert wird. Ist allerdings nicht das einzige Tool, das verloren geht. Im Werbereich sehr beliebt Audience Insights für die Zielgruppenanalyse wird per 1. Juli ebenfalls eingestellt. Sind so ein paar, ich sage jetzt mal, in Verbindung stehende Daten, die beide Tools nutzen. Audience Insights war so, dass ich bestimmte Zielgruppen aufrufen konnte und sehen, was interessiert die Leute sonst noch, was haben die für Verhaltensweisen, fällt weg. Spannendes Tool für Zielgruppengenerierung gewesen, also auch Analyse wen könnte man angehen, beziehungsweise was ist da für ein Verhalten dahinter, fällt weg. Und dann ein Tool, das vielleicht nicht so bekannt ist, aber im Werbeuniversum recht stark genutzt wurde, ist Facebook Attribution. Mhm. Also ein Tool, wo ich Daten zum Beispiel auch von Google und anderen Anbietern mit hineinziehen konnte und so Attributionsvergleiche gemacht wurden. Auch das fällt weg. Das Ganze soll in die Business Suite, in die Insights dort reingehen, wobei sicherlich nicht in dem Umfang, wie wir das bis jetzt hatten. Facebook hat auch schon angekündigt, dass rund um Attribution etwas Neues kommen soll, aber auch da wirklich Details sind noch nicht bekannt, dürfte aber wahrscheinlich dann viel mehr rund ums Datenuniversum bei Facebook gehen und weniger im Zusammenspiel mit Red Publishing.
Und wenn du jetzt so aus deiner praktischen Erfahrung das beurteilen müsstest, hat das massive Auswirkungen, dass diese Möglichkeiten wegfallen, oder war das eher was für die Geeks, wo man gesagt hat, naja, gut, das ist jetzt sozusagen echt großes Tennis, würde man auch sagen, wenn man das macht, ja. Aber im Normalfall betrifft das eigentlich kaum jemanden. Also Frage an dich, ich bin da ein bisschen zu weit weg von unterschiedlichen Cases, ich kenne unseren.
Ich würde jetzt mal sagen, Facebook Analytics wurde von mir aus gesehen bei vielen Unternehmen nicht oder viel zu wenig eingesetzt, beziehungsweise vielen Unternehmen war nicht klar, was kann ich da überhaupt alles auswerten und in welchem Umfang. Ich persönlich finde es ein extrem spannendes Tool. Setze mich ja auch mit Google Analytics auseinander und sehe halt dann da die Limitierungen, was Geräteübergreifendes anbelangt und auch Plattformübergreifendes. Das ist sicherlich ein herber Verlust, also für die, die es genutzt haben, wobei die Anzahl der Unternehmen, Profis, die das eingesetzt haben, würde ich sagen, ist überschaubar. Das Audience Insights Tool, das dürfte von vielen Werbetreibenden genutzt worden sein. Das wird auch viele schmerzen, dass das nicht mehr da ist, weil das sind tatsächlich Insights, die lassen sich auf herkömmliche Wege fast nicht recherchieren. Also das ist ein Verlust. Facebook Attribution, würde ich jetzt mal sagen, waren wenige, die das genutzt haben. Dürfte auch mit ein Grund sein, warum es eingestellt wird.
Was ich ja total spannend finde, ist, dass da Facebook bei diesem Analytics-Thema unglaublich in die Defensive geraten ist. Und auf der anderen Seite, wenn man sich das jetzt mal mit Google anschaut, gerade mit Google Analytics 4, ganz, ganz neu jetzt an den Markt gebracht, kommt komplett aus der App-Gegend kommt, ne, ist ein Startup, was sie dort gekauft haben, die aus der App-Analyse kommen und wo jetzt quasi die Technik auch auf die Web-Analyse ausgeweitet wird. Hat man so das Gefühl, dass das komplett gegenläufige Bewegungen sind. Ne?
Ja, wobei, ich glaube, weißt du, die Einschränkung, die Apple jetzt bringt mit iOS 14.5, die haben natürlich schon eine gewisse Signalwirkung. Und Facebook hat ja in der Vergangenheit doch die eine oder andere Kritik eingefangen wegen Daten und Auswertungssammelwut. Also ich glaube, Cambridge Analytica ist noch vielen ein Thema. Und da hat man, ich glaube, generell einen recht defensiven Weg eingeschlagen, wo man sagt, ja, vielleicht ist weniger mehr, dann die volle Transparenz. Ich meine, ich kann ja heute als Endkunde, wenn ich das will, die meisten machen das nicht, die meisten wissen nicht, wo das ist, aber ich kann ja im Prinzip jedes bisschen nachverfolgen, wo ich was hinterlegt habe, wo was gesammelt wurde. Und das geht von mir aus gesehen in eine andere Richtung als das, was Google im Moment betreibt. Rund um iOS 14, 5 Auswirkungen hat man von Google auch nicht sehr viel gehört in die Richtung. Und ich glaube, Facebook versucht da eine Transparenzlinie zu fahren oder eine mindestens gegen außen sichtbare Transparenzlinie zu fahren, um auch von diesem, ich sage jetzt mal, Datenkraken-Image ein bisschen wegzukommen. Ob das vielleicht nicht schon viel zu spät ist, ist dann ein anderes Thema, aber man gibt sich Mühe, hat und gibt sich Mühe.
Also im Zeugnis würde stehen, Facebook war stets bemüht.
Ja.
ich habe nur eine ganz kurze Frage.
Ich glaube, wenn du die Transparenz-Dinge anschaust, das heute gemacht wird, auch rund um Wahlwerbung etc., da wurde sehr viel verändert. Das wird häufig nicht wahrgenommen. Und ich glaube, das ist auch an vielen anderen Dingen nicht so transparent. Aber dieses alte Image, das ist schwierig abzulegen.
Ja, ich frage mich halt auch, gerade im linearen Fernsehen, die Daten Datenschutz-Aufklärungskampagne, die von Facebook gefahren wurde, wurde die überhaupt dann richtig wahrgenommen, verstanden? Kennen die Leute überhaupt diese Werbebibliothek? Wird die überhaupt genutzt oder nur von uns für die Wettbewerbsanalyse? Und sind wir super dankbar, dass es die tatsächlich gibt dann halt, ne? Ja. Was mich noch kurz interessieren würde, gab es jetzt hier auch für diese Frühjahrseuphorie seitens Facebook nochmal Aussagen zum Creator Studio, inwieweit das noch weiterentwickelt wird?
Ja, das soll ja grundsätzlich weiterentwickelt werden und man sieht ja auch immer wieder kleinere Bugs, die behoben wurden. Ich persönlich bin immer noch extrem auf Kriegsfuß mit dem Tool, aber grundsätzlich geht der Weg da schon vorwärts.
Warum bist du auf Kriegsfuß mit dem Creator Studio?
Ich hasse Tools, die Bugs haben.
Gut, aber ich meine, Facebook sagt ja, sie sind selber noch ein Startup, ne?
Ja, gut, aber ich meine, wenn du solche Börsenumsätze machst, beziehungsweise so riesige Gewinne hast, dann bist du halt vielleicht einfach ein gut finanziertes Startup, aber teilweise hat es da schon Funktionalitäten drin, wo man denkt, scheiße, hat das niemand ausprobiert oder der das ausprobiert hat, wie weit ist der von der Praxis weg, hat er auch schon mal irgendetwas Produktives gemacht, wo ich dann teilweise wirklich so denke, also Startup sollte langsam vorbei sein.
Stichwort war ja gerade, ne, iOS 14.5. Kannst du uns mal so eine kurze Einführung für den interessierten Nicht-Facebook-Experten geben, was es damit auf sich hat und warum es so einen Aufschrei da gerade gibt?
Ich versuche das. Ich habe ja eigentlich bei uns im Team andere Leute dafür abkommandiert, das Spezialistentum dafür aufzubauen, was doch recht technisch ist. Aber grundsätzlich, iOS 14.5 fragt den Nutzer ab, ob man fürs Tracking einwilligen will oder nicht, also Opt-in. Das gab es in der Vergangenheit auch schon bei anderen Updates bei Apple, aber jetzt hier relativ rigorose Tracking-Einschränkungen. Das heißt, wenn ein Nutzer das Opt-in für das Datentracking nicht gibt, ist es für Plattformen über die Apps hinaus relativ schwierig nachzuverfolgen, was Nutzer machen. Also relativ schwierig bis fast gar nicht möglich. Das heißt, jetzt gerade bei Facebook, wo sehr viel mit dem Pixel passiert, du kommst bei mir auf die Website, nimmst bestimmte Handlungen vor, ich übernehme diese Handlungen mit dem Pixel, gib die zurück und spiele Werbung auf, abhängig davon, was du bei uns gemacht hast, was du angeschaut hast, wie weit dass du vorgegangen bist. Und das sind alles unterschiedliche Events. Das heißt, ich konnte bis anhin eigentlich jede kleine Handlung irgendwie nachvollziehen und sichtbar machen. Und mit diesem, mit iOS 14.5 wurde das einerseits mal auf 8 Events beschränkt, wenn der Nutzer die Zustimmung gibt. 8 Events tönt eigentlich noch nach relativ viel. Das heißt, eine E-Commerce Customer Journey könnte man mit dem abdecken. Problematik ist dann aber gerade im E-Commerce-Bereich, übergibt man auch Werte. Das heißt, wenn ich Warenkorbwert und solche Dinge übergeben, dann reduzieren sich diese Events von 8 auf 4. Mit 4 ist es dann schon relativ wenig. Jetzt, wenn ich aber dieses Opt-in nicht gebe, dann kann ich nur noch einen Event priorisieren. Und beim Shop ist das dann in der Regel der Kauf. Aber die ganzen anderen Handlungen, die fallen weg. Und das ist natürlich dann auch für Unternehmen, die zum Beispiel ganz einfaches Retargeting fahren und solche Dinge, quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Zusätzlich fallen weg Breakdowns nach Alter, nach Geschlecht, also so eigentlich spannende Werbeinsights, die helfen, Kampagnen zu optimieren. Oder andersherum gesagt, mit diesem 14.5er-Update von iOS wird man auf einem Auge tatsächlich ein bisschen blind. Die Hoffnung blieb natürlich, dass möglichst wenige Nutzer dieses Opt-out machen, beziehungsweise dass möglichst viele das Opt-in geben. Man hat auch eher ältere Daten beigezogen, als beispielsweise die Kartenfunktionalität von iOS ausgerollt wurde. Da konnte man ja dann auch wählen, will man seinen Standort freigeben oder nicht. Da geisterten mal Zahlen um die 50%, die dazugegeben haben, im Raum herum. Wenn man jetzt erste Zahlen aus den USA sieht, weiß man, das war eine Schönwetterberechnung, wo man da gemacht hat. Also das sieht ganz, ganz anders aus. Und entsprechend ist das natürlich schon was, was Bauchschmerzen machen kann. Auch hier versucht Facebook auszugleichen mit aggregierten Daten und Hochrechnungsmodellen. so erste Erkenntnisse zeigen eigentlich, dass diese Daten auch recht gut stimmen, beziehungsweise vielleicht ein bisschen näher liegen bei den Daten, die wir von Google her bereits hatten, versus die, die die Facebook-Tools ausgegeben haben, die von mir aus gesehen relativ genau sind. Also die Hochrechnungsmodelle scheinen zu greifen, aber der Eingriff, der ist massiv.
Also diese Opt-in-Rate, da gibt es jetzt eine viel zitierte Studie von Flurry Analytics, die das auf 1 Million Apps sich angeschaut haben. Also das ist schon eine wahnsinnige Datenbasis, die sie analysiert haben. Und die liegt bei 4%. Das ist schon in den USA und weltweit, glaube ich, bei 13.
Ja, also weil, wenn ich die Daten richtig gedeutet habe, ist Opt-in-Quote bei Facebook lag bei knapp 12%. Wobei da könnte dann noch die proaktive Kommunikation von Facebook, Sie haben ja iOS-Nutzer darauf hingewiesen, hilft mit, dass Facebook kostenlos bleibt und, könnte da noch ein bisschen mitgetragen haben. Aber wenn man generell im Schnitt von 4% ausgeht, das ist natürlich Katastrophe.
Thomas, ich habe da noch mal eine inhaltliche Frage. Jetzt ist es ja so, das habe ich auch so ein bisschen gelesen im Vorfeld, dass man so das Gefühl hat, es beschränkt sich sehr, sehr stark auf das Thema Retargeting, was nur noch sehr eingeschränkt möglich ist. Mhm. Das Spannende ist ja bei Facebook und Instagram durchaus auch das, oder auch der USP, kann man eigentlich fast sagen, das Interessenstargeting. Mhm. Ist das irgendwie betroffen? Also, dass Facebook die Nutzer gar nicht mehr in ihrer App so beobachten kann, wie sie im Newsfeed mit den Inhalten interagieren? Oder ist das deines Wissens nach, steht das noch?
Nein, das ist weitgehend nicht tangiert davon. Was du innerhalb der App von Facebook machst, das ist natürlich aufgrund der Datenverbindung nach wie vor möglich nachzuverfolgen. Problematischer wird vielleicht eher die Daten, die bis anhin ermittelt wurden, wenn ich die App verlasse, was ich auf Websites mache, die das Pixel drin haben. Mhm. Und das wird natürlich weniger. Facebook kann natürlich selbstverständlich nach wie vor mitverfolgen, mit welchen Inhalten du interagierst innerhalb der eigenen App. Auch solche, ich sage jetzt mal, Retargeting-Funktionalitäten, die basieren, was für Videos schaue ich, wie lange schaue ich Videos oder diese ganzen Ad-Formate, die innerhalb von Facebook die Customer Journey abbilden, wie eine Instant Experience oder Collection Ad oder was auch immer. Diese Daten, die bleiben bestehen und die dürften auch weiterhin sehr interessant sein fürs Targeting. Nur ein großer Teil im E-Commerce ist natürlich auch, was passiert nachher, also dieses ganze Behavior Targeting, was macht der Nutzer in einem Shop drin, was schaut er sich an, daraus abgeleitet Produkte, die man vorschlagen könnte. Von Amazon kennen wir Nutzer, die das gekauft haben, finden auch noch das interessant. Also genau diese Methodik, die geht natürlich zu einem schönen Teil verloren. Und ich glaube, der andere große Effekt, der hier mitspielt, ist das wesentlich verkürzte Attributionsfenster. Also sprechen hier bei Opt-ins von 7 Tagen Klick. Wir hatten vor 1 Tag View 28 Tage Klick. Ich meine, das ist eine Verkürzung im Faktor auf 1/4 herunter. Und wenn der Nutzer die Einwilligung nicht gibt, also wenn wir nur diesen Hauptevent tracken können, dann sprechen wir von einem Eintages-Attributionsfenster auf Klick. Und wie viele Produkte gibt es im Web, wo ich mit einem Tag attribuiert kaufe, beziehungsweise wenn wir nicht von Spontankäufen sprechen, würde ich jetzt mal sagen, gehen viele Customer Journeys wesentlich länger als 1 Tag.
Das auf jeden Fall. Wobei diese 28 Tage, wir haben das mal bei Affiliate, das ist schon ein bisschen her, tatsächlich analysiert, wie viele Transaktionen so nach dem 10. Tag noch eingehen. Und das war also verschwindend gering. Ne? Also weil ja dann andere Dinge auch noch mit reinspielen, wie Cookie-Sterblichkeit, Device-Wechsel, ne? Solche Sachen. Mhm. Also bei den 7 Tagen wäre ich jetzt noch entspannt gewesen. Bei einem Tag wäre ich bei dir. Ne? Also das ist eher unrealistisch.
Wobei natürlich gerade Device-Wechsel und Cookie-Sterblichkeit bei Facebook wesentlich weniger eine Rolle gespielt haben, weil die Daten ja über das Pixel aufgrund der Sessions gemessen werden konnten, eben auch geräteübergreifend. Aber ja, ich meine, kommt natürlich immer darauf an, was du für Produkte hast. 7 Tage sind teilweise immer noch okay, aber 1 Tag Klick ist hart.
Ja, das stimmt. Ja, da kommen wir sozusagen in die Nullerjahre zurück, ne, wo wir alles sitzungsbasiert analysiert haben und das Cookie es noch gar nicht gab dafür. Ne. Ganz spannend.
Also ich bin halt, also ich stelle gerade bei ganz vielen Unternehmen eine große Unsicherheit fest tatsächlich. Könnt ihr vielleicht da noch was zu sagen? Also Thomas, wenn wir dich schon gerade hier haben, was bedeutet das für mich, wenn ich im Unternehmen verantwortlich bin, auch für das Performance-Marketing, wie habe ich da zu reagieren? Muss ich jetzt Budgets anders shiften? Muss ich anders kalkulieren? Was macht das mit den Klickpreisen? Gibt es da weitere Dominosteine, die da mit umfallen?
Nee, ich glaube im Moment noch nicht, beziehungsweise im Vorfeld haben wir natürlich auch Analysen gefahren, als Reporting-Möglichkeiten noch da waren, unterschiedliche Attributionsmodelle fahren und Vergleiche ziehen, wie sah das in der Vergangenheit aus, wo man gewisse Änderungen abschätzen kann. Ja, es ist anzunehmen, dass der eine oder andere vielleicht Einschränkungen hat in der Performance. Auf der anderen Seite ist von mir aus gesehen Facebook und Instagram nach wie vor einer der interessantesten Kanäle, was Performance-Marketing anbelangt, insbesondere da, wo man nicht nachgefragte Produkte hat, wo sicherlich die Suche nach wie vor einer der wichtigsten Punkte ist. Aber es wird Veränderungen geben. Ich glaube nicht, dass das das große Shiften ist, sondern vielleicht eher schauen, wie kann ich bessere Daten generieren, wo kann ich vielleicht auch technologisch an der Webseite Dinge verändern, dass der Nutzer schneller einmal bekannt wird. Stichwort Conversion API, die man bei Facebook einsetzen kann. Wir haben jetzt gerade kürzlich auch die Meldung bekommen, in Zukunft für Conversion Lift Studien wird Conversion API mit vorausgesetzt, dass man da bessere Datenmodulierungspunkte hat. Und ich glaube, da wird der Trend schon weggehen, dass ich mich auf ein einziges Tool berufe. Ich glaube eben auch, wenn man das alte Google Analytics, also nicht Google Analytics 4 betrachtet, sondern noch die alte Version, Auslaufmodell, viele Unternehmen berufen sich noch auf dieses Modell. Also da muss viel mehr investiert werden in Richtung, wie kriege ich Daten, wo gebe ich die Daten hin, um sie richtig auswerten zu können. Und ja, ich meine, wenn sich das auf verschiedenen Plattformen verschlechtert, iOS 14.5, wir sprechen da meistens immer von Facebook, LinkedIn ist genau gleich betroffen, andere Plattformen, die app-basiert ausgesteuert werden, total, ebenfalls.
Ja.
Also das heißt, das Modell wird natürlich per se verändert über die ganze Branche hinweg und von dem glaube ich jetzt nicht, dass da die großen Budget-Shifts kommen, aber Analyse wird ein härteres Pflaster werden.
Ja, also ich stelle einen kompletten Verdruss gerade da draußen fest, dass die Leute sagen, gerade die eigenen App-Betreiber, die halt wirklich auf die Daten aus der App heraus angewiesen sind, die sagen, ja, okay, dann lassen wir es halt ganz, ne, mit der Datenerhebung. Und jetzt die Daten aus den USA machen es halt tatsächlich nicht leichter, ne, in der Art der Argumentation dann tatsächlich, weil ich predige ja genauso, ne, ein Dokumenten- und Datenbewusstsein zu schaffen und wie unsere Freundin, die Michaela ja auch immer schön sagt, die Datenaktivierung dann halt, ne, und da werden wir immer mehr gedrosselt, so. Und immer zwei Seiten der Medaille, ne? Also es gibt dann das bessere Datenbewusstsein für die Menschen da draußen, aber sie dürfen sich halt auch nicht wundern, dass alles unter sie herum wieder viel kälter wird, was sozusagen die personalisierte Werbequalität da draußen angeht. So, ne? Okay, aber ja, nicht nur ein fachlich spannendes Thema, sondern auch ein sehr emotionales Thema, was tatsächlich, glaube ich, gerade in jedem Joe Fix da draußen besprochen wird. Erstmal ganz lieben Dank, Thomas, auch für die sehr aufgeräumte Betrachtungsweise.
Ein letztes Votum zum Thema. Denk bitte daran, die Welt besteht nicht nur aus Apple. Also es gibt weitergehende Technologie, die schon wesentlich weiter ist, beispielsweise von Samsung. Das heißt, gerade wenn wir den deutschen Markt betrachten, jetzt beispielsweise aggregierte Daten von Facebook, Android-Nutzung liegt bei 60%, iOS bei 40%. Also alles ist nicht verloren. Die Frage ist einfach auch, was machen die anderen?
Ja, genau, absolut.
Ist ja, Google zieht da ja leider immer ein bisschen nach, ne? Also das sehen wir ja jetzt mit Chrome, ne? Dass sozusagen Third-Party-Cookies ab nächsten Jahr nicht mehr unterstützt werden. Warten wir mal ab, wie das bei Android jetzt dann auch kommt oder ob es kommt. Ne? Werden wir sehen.
Wir machen ein positives Thema
wieder.
Man
muss da jetzt nicht total deprimiert drüber sein.
Nee.
Wir haben bei uns festgestellt, dass es eigentlich eine Metrik gibt, mit der man vielleicht sogar besser umgehen kann. Sie ist längst nicht so exakt wie jetzt die Transaktion, aber die Transaktion hinten raus hat auch echte Nachteile. Das ist Engagement. Also wir sehen extrem große Unterschiede zwischen den Werbekanälen und auch zwischen einzelnen Kampagnen, was Seiten pro Sitzungen, Absprungrate, Scrolltiefe und sonstige Dinge anbelangt. Und man könnte sich ja auch auf den Standpunkt stellen, der Werbekanal ist eigentlich dafür da, interessierte Nutzer zu bekommen. Das Interesse der Nutzer kann ich mit Engagement messen. Und wenn dann die Seite hinten raus nicht konvertiert, ist es eigentlich kein Problem des Werbekanals, sondern eher der Seite.
Ja, und ich glaube, das ist generell so ein Thema, das häufig noch zu wenig beachtet wird, auch wenn wir so hören, ja, Facebook da performt nicht oder das Werbemittel ist schlecht etc. Das ist immer die erste Ansprache. Im Endeffekt entscheidet, was passiert auf der Seite und auf ganz vielen Webseiten, wo ich gerade via Smartphone lande, denke ich, ja, nun könnte man besser machen.
Ja, das stimmt. Also die Endorphin-Achterbahn vom Creative zur Landingpage, ja, das ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Da muss schon mehr begeistert werden. Und begeistern wollte man auch im B2B-Marketing. Und zwar gibt es hier einen Impuls von LinkedIn tatsächlich, wie man dort cleveres B2B-Marketing betreiben kann, um ein bisschen herauszustechen. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, die Themen sind immer Überschriften und auch zum Wohl der Zeit. Thomas, du bist ja auch positiv im Eskalieren auf LinkedIn, hast ja auch schon den ein oder anderen viral gehenden Post abgesetzt und wirst, glaube ich, auch, oder bist wahrscheinlich, ich würde dir einfach mal unterstellen, fernab des LinkedIn-Ad-Managers, der ja, sagen wir mal, immer wieder wie in der Schule so rüberguckt, was der Facebook-Ad-Manager da draußen macht, das Thema der Kommunikation und auch der Netzwerkqualität auf LinkedIn. Wie nimmst du das gerade wahr? Also es ist ja schon sehr saleslastig und im B2B noch zu begeistern, ohne halt direkt etwas verkaufen zu wollen. Was sind denn da so die eigentlichen Hebel, deiner Meinung nach?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag LinkedIn. Ich bin häufig im LinkedIn Newsfeed unterwegs, finde da immer wieder Inhalte, die sehr interessant aufbereitet sind, auch gute Diskussionen. Stell mit Erschrecken fest, dass die digitale Kompetenz auf LinkedIn gefühlt etwa 7-8 Jahre hinter Facebook nachhängt. Also vielleicht gerade, weil viele Facebook-Verweigerer das als lächerlich abgetan haben, dann irgendwann auf LinkedIn gezwungen wurden, aus beruflichen Gründen da aktiv zu werden. Ich finde zum Beispiel organische Inhalte häufig sehr spannend gemacht, qualitativ, ja, was Ansprache, was Creatives anbelangt, eher noch ein bisschen zurückgeblieben. Was ich ganz schlimm finde, an wirklich viele Ads, die mich erreichen, eine furchtbare Qualität. Also wirklich creative schlimm. Man kann dann schon sagen, ja, ist B2B, B2B tickt anders, bin ich anderer Meinung, weil im Endeffekt, ich will immer Menschen ansprechen, ob ich jetzt B2B oder B2C unterwegs bin, ist ein anderes Thema. Aber da ist so ein bisschen eine Wüste und ich glaube, da ist ganz, ganz wichtig, dass man in die Richtung arbeitet und Inhalte auch auf dieser Plattform empfängergerecht, plattformgerecht aufarbeitet. Das heißt, will ich Punkte auf LinkedIn, mache ich schöne Creatives, weil die meisten haben einfach beschissene Creatives.
Ja, und dann ich finde auch immer diesen Ansatz mit dem White Paper. Mhm. Eigentlich ist ja ein schöner Gedanke, aber wie häufig ertappe ich dann irgendwelche White Papers, die ich mir runtergeladen habe, wo ich mir denke, boah, sowas Oberflächliches, das können wir eigentlich direkt in die Tonne treten und dafür habe ich jetzt meine E-Mail-Adresse gegeben. Ich finde, da wird auch ein Kanal durchaus dann verbrannt, was ich immer persönlich relativ schade finde.
Ja. Wobei ich auch da halt die Frage teilweise mir dann stelle, jetzt gerade bei LinkedIn, ich meine, also die Lead-Ad-Funktionalitäten mit herunterladen, mit Dinge abonnieren und, das ist ja technisch gesehen relativ weit. Also Formularfelder sind vorausgefüllt, die Voraussetzungen sind da. Hat es da vielleicht nicht auch sehr viele Unternehmen, die noch nach alten Mustern gehen? Ich brauche unbedingt die E-Mail-Adresse für den Kontakt, anstelle, dass ich interessante Funnels aufbaue, basierend auf Content, basierend auf Videos und so die Leute in Richtung meiner Customer Journey bringe, um sie in den Produkt näher zu bringen. Das sieht man teilweise so ein bisschen altes Dialogmarketing auf digitalen Kanälen neu verpackt.
Da sprichst du was Spannendes an. Also ich wünsche mir tatsächlich auch so ein bisschen diese Methodik, die wir aus den YouTube-Ads kennen mit dem Sequencing, dass ich halt wirklich so in 2-3 Phasen, gerade im B2B-Marketing, wirklich eine schöne Geschichte erzählen kann, wo ich da erstmal Inhalte zur Verfügung stelle, gebe, ne, auch wirklich Content Marketing betreibe, um dann halt über einen zweiten, dritten Kontaktpunkt in diesem Sequencing dann tatsächlich auf meine Wertschöpfung oder auch meine Produkte dann hinzuweisen. Also das finde ich tatsächlich auch eine sehr schöne Dramaturgie, Christoph, was man ja auch wunderbar bei uns spielen könnte, ne? Wo man halt tatsächlich dann mal ein gehaltvolles White Paper rausgibt und im zweiten, dritten Kontaktpunkt dann nochmal auf einzelne Schulungsprogramme zum Beispiel verweist. So. Das wäre natürlich auch grandios.
Das stimmt, ne? Für die 121 Watt wäre LinkedIn tatsächlich interessant, wenn es nicht so teuer wäre.
Oh ja, klar.
Also was wir immer festgestellt haben, ne, gerade jetzt im Vergleich zu Instagram und Facebook, es ist ein Faktor 10 teurer. Das heißt, es kann auch Facebook, Instagram, das Targeting ein Faktor 10 schlechter sein, um sozusagen gleich effizient zu sein. Ne? Also das heißt, also für uns ist LinkedIn eher was, wo wir sagen, jetzt probieren wir es nochmal. Ja? Und wir stellen dann leider immer wieder fest, nee, also das sind zwar tolle Kontakte, die wir da bekommen, aber das ist für uns ökonomisch ganz, ganz schwer nur darstellbar.
Was ich noch eine spannende Strategie finde, ist auf LinkedIn Erstkontakt. Also gerade da, wo es darum geht, Zielgruppen, die vielleicht auf Facebook und Instagram eher ein bisschen schlechter fassbar sind, Erstkontakt zu machen und dann mithilfe von Facebook und Instagram Retargeting auf die entsprechenden Zielgruppen zu betreiben. Das kann dann sehr kosteneffizient sein. Aber eben, ich glaube, teilweise auf LinkedIn merkt man so, es ist eine Generation unterwegs, ohne jetzt da irgendwelchen Boomern nahe treten zu wollen, wo man halt altes Marketing auf dieser Plattform versucht. Sei das mit den Formaten, sei das aber auch, ich meine, Patrick, kennst das sicher, wenn du irgendwie selbstständig und gewisse Aspekte in deinem Profil mit drin hast, dann wirst du vollgespammt mit Direktnachrichten. Und das ist kalte Akquise, wie es am Telefon auch betrieben wurde. Ich glaube, auf E-Mail nicht mal so schlecht erlebt wie auf LinkedIn, wo man einfach merkt, dass eine Generation, die merken, ich muss auf dieser Plattform verkäuferisch aktiv werden, haben aber nicht das digitale Rüstzeug, um über Inhalte, über Gehalt Menschen aktivieren zu können. Und ich glaube, da muss extrem stark nachgebessert werden, auch dass LinkedIn nicht für viele Menschen uninteressant
ist. Ja, total. Ich hätte das letztens auch als Thema, ich vergleiche das so ein bisschen im Dating. Also man wirkt sehr needy und dadurch sehr unattraktiv. Ich glaube, das kann man ganz gut zusammenfassen. Also, aber sehr schön, wie du das so für dich interpretierst, auch rein psychologisch tatsächlich, warum das dann tatsächlich dort wirklich so wie im alten Dialogmarketing praktiziert wird. Total verrückt eigentlich. Ne? Ja. Bleiben wir verrückt? Nein, tatsächlich wird es performanter und zwar Sprout Social hat sich mit dem Social Commerce beschäftigt. In meiner Wahrnehmung, wenn ich so an alte Bachelor- und Masterarbeiten denke, wandelt sich tatsächlich die Definition von Social Commerce, weil hier ist jetzt tatsächlich Social Commerce in der Form gemeint, dass ich halt direkt über Instagram dann tatsächlich shoppen kann. Also die direkte Shop-Funktion in Postings, wo ich dann Produkte markieren kann und sie direkt auch über die Plattform, ohne sie zu verlassen, dann tatsächlich online kaufen kann. Thomas, auch dein kompletter Spielplatz.
Ja und nein. Also die Möglichkeiten sind ja mittlerweile mit Facebook und Instagram Shopping schon recht weit. Trotzdem der letzte Schritt fehlt. Also Checkout passiert schlussendlich immer noch über den E-Commerce-Shop auf der eigenen Webseite. Könnte sich in Zukunft vielleicht dann auch ein bisschen ändern, gerade auch in Anbetracht wieder mit Datensparsamkeit, mit iOS 14, 5 etc., dass Facebook da vielleicht dann schneller Gas gibt in die Richtung. Ich glaube, Social Commerce hat aber verschiedene Facetten. Also dieses In-Kanal-Shopping, das ist das eine. Anderer Trend, wo man im Moment sehr stark sieht, ist dieses Live-Shopping.
Oh ja.
Vor allem im asiatischen Raum. Ich beobachte da doch die eine oder andere Plattform, auch wenn ich da von der Sprache her nicht immer alles verstehe. Aber das ist Teleshopping, wie wir das gekannt haben vom linearen TV her, auf Live-Kanälen, wo man aber dann auch sieht, wer kauft und was gekauft wird, in welchen Mengen. Finde ich ein ganz interessanter Trend. Ich glaube, dieses Influencer schlagen Produkte vor oder ich tagge Produkte im Post, um sie zu kaufen, ist im Prinzip nicht viel anderes als das, was in der Werbung auch sonst gemacht wird. Aber ich glaube, spannender wird es mit diesen ganzen Komponenten, mit Weiterempfehlungen, mit Live-Shopping-Möglichkeiten, wo man dann auch sieht, wer kauft was, vielleicht Leute auch schon irgendwelche Dinge dazu an Aussagen machen. Also ich finde es ein spannendes Thema.
Es ist auch gekommen, um zu bleiben, ne? Gerade die Live-Formate. Ich weiß gar nicht, bei YouTube-Shopping, was ja auch schon in der Pipeline ist, sind das On-Demand-Formate oder auch Live-Formate oder sogar beides?
Also ich weiß nicht, wie es bei YouTube ist. Ich habe erste Tests gesehen, die bei Facebook passiert sind. Ja. Wo ja ein Testformat da ist, wo du auch Produkte wie Feeds mit integrieren kannst, sind Live-Formate rein. Abgefahren. Ich weiß, dass Kollegen was gemacht haben im Zusammenhang, ich glaube, das war mit Hugo Boss, wo Produkte live vorgestellt wurden, Studio-Formatsendung war aber live und dann eigentlich Messenger-basiertes Shopping parallel dazu. Ich finde solche Formate sehr, sehr spannend.
Total, total. Und wenn wir dann noch an Amazon denken und Twitch, Amazon, E-Commerce, bin ich auch nochmal sehr gespannt, wie es da eskalieren wird. Ich glaube, da muss ja auch Amazon nur Schnips machen und da wird es dann halt auch direkt in die Richtung gehen. Ne? Und dann halt noch, und das ist ja auch auffällig, dass jetzt auch bei Facebook in Form der Stars, bei Twitch ja schon lange mit der Gamifizierung, Incentivierung, um seine Content-Creator zu pushen, ne? Durch wirkliche Geldspenden der Zuschauerinnen da draußen, dass das natürlich auch dann eine Shopping-Währung sein könnte.
Ja, und auch das siehst du ja dann beispielsweise auch bei TikTok, die haben das ebenfalls mit integriert,
ja.
Wo du Credits geben kannst an die Creators, die du toll findest, auch im Zusammenhang mit Live. Das heißt, Live ist auch da. Auch Produktekataloge sind in der Beta-Phase, also auch da geht der Trend in diese Richtung. Ich glaube, das wird spannend, wenn du dir dann noch interaktive Formate dazu machst, wo ich Fragen stellen kann, hey, wie funktioniert das oder kann man das für das und das anwenden? Und das wird gleich wieder vielen Leuten erklärt. Ich glaube, das sind spannende Formate und sicherlich spannender als das, was wir unter Teleshopping verstehen.
Voll, voll.
Das Spannende an, ich finde, an Twitch und Amazon an der Verbindung ist ja, dass eben diese klassischen Social-Shopping-Sachen und dass die noch keinen Checkout haben, ja daran liegt, dass es eben mit Bestandsverfügbarkeit der Produkte, Verbindung ins ERP rein, dort hapert. Und wer da eigentlich perfekt positioniert ist, ist Amazon mit ihrer Tochtergesellschaft Twitch, die das einfach nur so zusammenlegen können. Haben aber vielleicht den kleinen Nachteil, dass Twitch dann schon ein sehr spezielles Thema ist, ne? Sehr auf die Gaming-Community ausgerichtet.
Absolut.
Und, umgekehrt finde ich es total spannend mit Shopify, ne? Einer der größten Shop-Hoster, die sich jetzt gerade Richtung soziale Netzwerke bewegen, um vielleicht dann genau diese Schnittstelle dann auch einem Facebook oder Instagram zur Verfügung zu stellen und dann genau an diesem Thema halt ansetzen, an dem es noch hakt.
Geiles Thema.
Ja. Gerade Shopify ist ja einer der Launchpartner von Facebook Shops. Genau. Die sind da schon weitgehend integriert. Wenn du das mit Live noch erweiterst, sicherlich sehr spannend. Bei Twitch sehe ich ganz ähnlich, wie du das siehst, Christoph, mit dieser Game-Community, wo Twitch heute dazu gehört. Auf der anderen Seite, wie schnell hast du auf so einer Plattform ein zweites Frontend drauf und einen anderen Namen? Und Amazon mit dieser Markengewalt wahrscheinlich auch kein riesiger Aufwand zum sowas lancieren. Also da wird sicherlich noch das eine oder andere passieren.
Ja, super spannend.
Super, super, super spannend. Absolut, ja. Ja, also wir steuern aufs Finale zu und wir fordern hier auch ganz schön eure Zeit ein, aber ich finde die Themen wirklich super und Thomas, ganz vielen Dank auch für deine Insights und wir sind nicht schüchtern, wie du merkst, weil Christoph hat es ja auch versprochen, wir haben noch so einen kleinen Deep Dive vorbereitet mit der schüchternen Fragestellung. Thomas, welche Kennzahlen sind am wichtigsten, wenn du deine Facebook-Ads optimieren möchtest und wie gehst du genau vor? In a nutshell, einfach mal runtergepitcht.
Ja,
Pitch bitte.
Also ich will jetzt da mal ganz, ganz ketzerisch sein und sagen, wenn ich in fremde Ad-Accounts so reinschaue, sind in den meisten Fällen nicht mal zuerst die Kennzahlen, die ich mir anschaue, sondern die Werbemittel. Und die Werbemittel sind bei ganz, 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 wirklich ganz, ganz vielen Unternehmen so dermaßen grottenschlecht, dass ich wahrscheinlich zuerst da hingehen würde. Facebook, Instagram, videobasiert, also kurze, knackige Videoanimationen weg von den einzelnen Bildern, wichtigste Punkte kurz hervorheben, schnell Markenidentität zeigen, auf die Plattform anpassen, dass die Dinge überhaupt zuerst ins Auge stechen und erst dann würde ich mich an die Kennzahlen heranmachen. Und dann bei den Kennzahlen, klar, ich kann mal grundsätzlich schauen, wie groß ist Klickverhältnis in Verbindung zu Impressionen, die generiert werden, wo sind da Raten. Da haben Werbemittel wahrscheinlich den größten Einfluss darauf. Dann grundsätzlich immer mehr wegkommen von diesem sehr granularen Targeting mit möglichst vielen Einschränkungen in Richtung lieber ein bisschen breiter targetieren und dem Algorithmus Möglichkeit geben zu optimieren, weil der ist mittlerweile richtig weit. Und dann käme dann ein weiterer Punkt, wo ich dann auch vielleicht nicht unbedingt die Kennzahlen bei Facebook anschaue, sondern schlussendlich, wie gut ist die Webseite dahinter? Oh ja. Weil das wird ganz, ganz häufig wirklich nicht beachtet. Das heißt, spezielle Muster, welche Kennzahlen wo zuerst angreifen, glaube ich nicht, sondern eher, wie wird geworben, wohin wird geworben, was passiert, nachdem das der Nutzer geklickt hat und wie kann ich dann allenfalls in einer Strategie das auch gut wieder nachfassen, wenn er gewisse Handlungen gemacht hat und aber nicht weitere, dass man eher strategisch vorgeht, als effektiv an den Kennzahlen drehen.
Finde ich tatsächlich ein super Impuls, wirklich mal das Feld von hinten aufzuräumen. Ne? Nicht sogar bei den Creatives anzufangen, sondern Landingpage angucken, Creatives angucken und dann in die KPIs reingehen, wie du gerade genannt hast. Tatsächlich, ich finde das didaktisch auch ganz, ganz sinnvoll. Bei mir dauert es halt auch tatsächlich in meinem Online-Marketing-Webinar einen ganzen Tag, bis man endlich Geld ausgeben darf, weil dann erst UX, Conversion, alles fertig ist und dann darfst du deine Search- und Social-Ads raufhauen.
Weil es gibt mittlerweile so viele Studien dazu, wie sollen Ads aufgebaut sein. Es gibt Erfahrungswerte daraus. Man sieht teilweise Verbesserungen. Wir haben eine junge Kollegin im Team, die hat sich darauf spezialisiert, mit unterschiedlichen Videoeffekten zu arbeiten, dass man halt aus einem Standbild trotzdem schon Bewegtbild machen kann, wichtigste Punkte hervorheben, das mit ein bisschen Animation. Und man sieht dann plötzlich innerhalb von der gleichen Kampagne hinten heraus plötzlich Resultate im Faktor 2 oder 3, ohne dass man irgendetwas am Targeting oder irgendetwas angepasst hat. Und dann weiß man, da ist sicherlich ein Hebel, hinten heraus ist ein Hebel, aber nicht zu viel an den Einstellungen herumfuschen, weil dafür ist mittlerweile der Algorithmus sowas von stark. Also ich glaube, vorne und hinten optimieren und in der Mitte Facebook machen lassen.
Cool. Super. Vielen, vielen Dank, Thomas.
Ja, nicht zu danken.
Ich habe viel gelernt. Echt super, super spannend. Und ich glaube, Patrick, wir sind jetzt damit am Ende, oder?
Ja, und wir haben mit diesem Format ein kleines Special produziert, was ein bisschen länger ist als die anderen, aber deswegen ist es jetzt einfach mal ein Special geworden. Aber wir hatten ja auch echt wichtige Themen zu besprechen. Ja. Und all das, wenn ihr das entsprechend verpasst habt, könnt ihr auch auf allen gängigen Portalen entsprechend nachhören und auch nachschauen natürlich, wie wir hier die 121 Stunden live besprechen und das halt wirklich jede Woche, damit wir nichts verpassen und auch immer wieder mit sehr willkommenen Stargästinnen, die wir hier einladen. Und ich freue mich auch schon auf die nächsten Shows. Ich meine, mittlerweile ist es ja keine Tradition, sondern auch schon ein Brauchtum hier mit der 9. Episode. Von daher, mir hat es auch sehr, sehr gefallen. Und ohne dich zu überfallen, lasse ich erstmal Christoph nochmal zu Wort kommen und dann Thomas, gehören die letzten Worte ganz dir.
Ja, ich habe ja eigentlich meine schon sozusagen preisgegeben. Ich kann nur noch mal eins sagen, uns gibt es bei YouTube immer zum Nachgucken, ja? Und auf den gängigen Podcast-Plattformen dann auch zum Nachhören, Apple Podcast, Spotify und wie sie alle heißen. Also könnt ihr uns dann auch immer abonnieren. Thomas, deine letzten Worte für heute.
Meine letzten Worte. Schaut, was Apple mit uns Online-Marketer machen will. Steigt um auf andere Geräte, zahlt sie ihnen heim. Auf die Art und Weise vielleicht verändert sich dann die Welt ein bisschen. Nein, weiterarbeiten an diesem Thema, schauen, wo kann ich Daten verbessern und dann kommt vieles gut. Mich hat es gefreut, hier bei 121 Stunden mit dabei zu sein. Wer ansonsten auch ein gutes Format hören will, Digital Marketing Upgrade, der Podcast von meinem Kollegen und Teamkollegen Thomas Besmer, auch mit einem quasi wöchentlichen Format zu vielen Themen und gerade die iOS 14.5 sehr interessiert, sehr viele Inhalte zu diesem Thema, ebenfalls kleiner Tipp.
Gut, super. Dann bleibt uns nur zu sagen, das berühmte auf wieder
Stream. Ne?
Und wir sehen uns.
Tschüss.
Tschüss.